Feminismus ist einfach ein wunderbares Werkzeug, um ganz viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu hinterfragen und positive Veränderungen damit reinzubringen.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa.
Und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Unser heutiger Gast ist Theresa Bücker. Sie ist Journalistin und eine der meinungsstärksten Feministinnen in Deutschland, die die gesellschaftlichen Debatten in den letzten Jahren grundlegend geprägt hat.
Für mich und für uns war das ein wirklich sehr besonderes Gespräch. Es war unglaublich offen, emotional und wohl eines der längsten und intensivsten Interviews, die wir in den letzten Monaten geführt haben. In diesem Gespräch kommen wir immer wieder auf das Thema Wissen und Zeit zurück. Und es geht um unstillbaren Wissensdurst. Theresa sagt über sich selbst, dass sie Bücher, vor allem Sachbücher, verschlingt zu allen möglichen Themen und dass sie ihr ganzes Leben lang lernen möchte. Woher sie die Zeit dafür nimmt und warum wir alle mehr Zeit brauchen, hat sie uns ebenfalls verraten. Wir sprechen auch zu ihrem sehr persönlichen Text über ihre Eileiterschwangerschaft und wie sie vor allem persönliche Themen in ihrer journalistischen Arbeit verarbeitet.
Ja, feministisches und politisches Engagement ist für Theresa nicht nur eine berufliche Aufgabe, sondern zieht sich auch durch all ihre Lebensbereiche. Sie ist Chefredakteurin, sie ist Mutter, sie ist Fulltime-Twitter-Userin, wie sie sagt, und ein Wissensjunkie. Sie macht sich sehr viele Gedanken darüber, wie sie andere Menschen empowern und befähigen kann, zum Beispiel indem sie junge Kolleginnen aktiv fördert und ermutigt. Sie denkt aber auch viel größer und verfasst in ihrer Freizeit schon mal Lobbystrategien für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2020.
Kann man machen. Bei allem, was sie macht, strahlt sie, und das ist so bewundernswert, eine unglaubliche Ruhe und Präzision aus. Auch in unserem Gespräch. Und wie gesagt, das hat uns echt fasziniert und irgendwie in den Bann genommen.
Sehr, sehr bewundernswert. Außerdem sprechen wir auch über ihre Vorbilder. Wir sprechen über den Mut, Entscheidungen zu treffen und was Tierschutz mit Feminismus zu tun hat. Und natürlich noch vieles, vieles mehr in diesem sehr, sehr langen und ganz tollen Gespräch. Unser Partner für diese Folge ist mal wieder Schieß Mercedes.
Ja, und Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen wirklich tollen Newsletter, bei dem starke Frauen über ihr Leben sprechen und über die Themen, die sie bewegen. Steffi Luxert, die ihr natürlich auch aus unserem Podcast schon kennt oder kennen solltet, ist übrigens auch eine der Autorinnen dieses Newsletters. Und in einer Ausgabe teilt sie ein sehr, sehr berührendes Interview mit der Olympiasiegerin im Bahnradsport, Christina Vogel, die 2018 einen sehr schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Ein wirklich, ja, berührendes Interview, was ihr lesen solltet. Anmelden könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an Schieß Mercedes für eure Unterstützung.
Jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 25 und hier ist die wundervolle, starke Theresa Bücker.
Ich habe die einfach nur so geschrieben, weil ich Bock hatte. Das mache ich in meiner Freizeit.
Was hast du geschrieben?
Am 23. Dezember.
Was hast du geschrieben?
Eine Lobbying-Strategie für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 und welche Themen ich da gerne platzieren wollte und wie man das erreicht.
Und wie geht man das ran, so eine Lobbying-Strategie?
Naja, ich habe mir die aktuellen EU-politischen Themen angeschaut, was die Ratspräsidentschaften gerade machen, was die EU-Themen sind, welche ich sinnvoll finde für gesellschaftlichen Fortschritt. Und dann habe ich mir angeguckt, mit wem muss man sprechen und welche Veränderungen wären da eigentlich wichtig.
Wärst du eine gute Lobbyistin?
Ich glaube, ich könnte eine gute Lobbyistin sein, aber ich bin zu sehr Idealistin, als dass ich so auf eine Sache fokussiert an Themen rangehen kann. Ich glaube, ich denke zu vernetzt und schaue immer, wie verschiedene Sachen oder wie Sachen auf verschiedene Gruppen wirken. Und ich glaube, nur so ein Interesse zu vertreten und das auf Teufel komm raus durchsetzen, das passt überhaupt nicht zu mir. Nee.
Wo kommt der Idealismus her?
Ja, das wüsste ich auch gern. Also ich glaube, so ein Gerechtigkeitsempfinden, ich glaube, das bekommt man mit in die Wiege gelegt. Ich könnte wirklich nicht sagen, wie das bei mir entstanden ist, weil ich komme aus eher einem unpolitischen Elternhaus. Also meine Eltern waren weder politisch engagiert, meine Mutter hat nicht die Emma gelesen. Meine Eltern haben sich nie irgendwie aktivistisch engagiert und ich hatte das aber wirklich, seitdem ich sehr klein bin.
Das wäre meine Frage, hast du mit deinen Eltern mal darüber gesprochen oder denen die Frage gestellt, so woher kommt das bei mir?
Nee, habe ich leider nicht. Und das, also ich glaube, so ein Gerechtigkeitsempfinden, nee, ich habe da keine Antwort drauf, aber also ich erinnere mich wirklich nur, dass ich so als Kind schon durch die Welt gegangen bin. Mhm. Also ich habe damals den Tierfreund gelesen, das war eine Zeitschrift, vielleicht kennt die einer von euch. Und schon Anfang der 90er wurde da sehr politisch über Tiertransporte, Tierversuche, Schlachten und so weiter geschrieben. Und das hat meine erste aktivistische Arbeit war tatsächlich Engagement für Tierrechte. Und ich habe mir damals.
Meine auch.
Ja, da kommen ja auch viele Feministinnen tatsächlich her, das ist ganz spannend. Und mein Zuhause war technologisch zum Glück immer auf dem neuesten Stand, weil mein Vater hat bei der Telekom gearbeitet und wir hatten halt schon sehr früh Computer und Faxgeräte und solche Dinge zu Hause. Und ich, mich hatte auch Technik immer fasziniert. Also ich, was ich im Nachhinein so lustig finde, ist, dass ich meinen ersten eigenen Computer bekommen habe, als ich ausgezogen bin, nach dem Abitur, und ich aber immer zu Hause den Computer meines Vaters und den meines Bruders belagert und genutzt habe. Und ich habe mir dann als Kind am Computer meines Vaters selber Word und Excel und solche Dinge beigebracht. Und meine erste Excel-Obsession war, dass ich Niederschlagsdiagramme erstellt habe, weil ich die Diagrammfunktion so geil fand. Und die ersten Produkte, die ich quasi am Computer entwickelt habe, waren Unterschriftenlisten. Ich habe als Kind Unterschriftenlisten entworfen, ausgedruckt, gegen Tierversuche, gegen Tiertransporte, gegen Massentierhaltung, gegen Ponyreiten auf der Kirmes, gegen Pelzproduktion.
Wie alt warst du da?
8, 9, 10.
Und bist dann auch mit den Unterschriften Vorlagen rausgegangen?
Ja, ich habe Unterschriften in der Schule gesammelt. Ich wusste damals überhaupt nicht, was das war. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Also wahrscheinlich über den Tierfreund, dass man für solche Sachen Unterschriften sammeln kann. Aber das war tatsächlich meine erste Digitalerfahrung, die ich quasi direkt mit Aktivismus kombiniert habe. Und irgendwie muss das von Anfang an in meinen Kopf einprogrammiert gewesen sein. Ich kann mir das wirklich nicht erklären.
Wie haben sich die Themen dann ausgebreitet oder wie kam es zu dieser, du meinst ja eben, dass du dich nicht so für ein Thema so aussetzen kann oder für eine Gruppe von Leuten, dass sich mehrere Themen bewegen. Wie hast du das Portfolio ausgebaut?
Ich würde sagen, dass ich jetzt immer noch an unheimlich vielen Dingen interessiert bin. Ich glaube, dass ist eine Sache, die vielleicht Journalistinnen auch auszeichnet. Also ohne diese Neugierde kannst du in dem Beruf nicht gut arbeiten. Ich fahre aber wirklich auf alle möglichen Themen total ab. Und immer, wenn ich was neu entdecke, nerde ich mich da direkt total rein. Und ich habe schon.
Wie machst du das?
Ich lese einfach unheimlich viel und ich kriege dann so eine Hyperfokussierung und höre dann sehr lange nicht auf zu lesen und wirklich in die Details einzusteigen, aber mich interessiert wirklich alles so sehr. Ich finde so viele Dinge so spannend und ich muss mich dann eher immer zurücknehmen und sagen, so an dem hast du eigentlich gerade gearbeitet, aber ich glaube, ich möchte einfach für den Rest meines Lebens weiter Sachen lernen. Ich finde eigentlich, also für mich hört es nicht auf und mein Gehirn ist immer so hungrig und ich möchte einfach noch ganz viel wissen und lernen. Und ich finde es eigentlich schade, wenn man sich da auf einen Track fokussieren muss, weil die Welt ist sehr komplex und ich glaube, man kann auch die Welt, Gesellschaft, wie Dinge funktionieren, nur verstehen, wenn man wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen guckt. Also nur eine Fokussierung auf Feminismus, nur eine Fokussierung auf die digitale Welt, das reicht eigentlich nicht aus, weil wir sind als Gesellschaft sehr fragmentiert und wir neigen dazu, uns eben in dieser sogenannten Bubble zu bewegen. Und ich glaube, wir glauben auch sehr oft, dass wir eigentlich schon viele Sachen im Blick haben, aber es stimmt einfach überhaupt nicht. Also ich finde es super spannend, was man immer noch für Bereiche und Wissensgebiete entdeckt, von denen man absolut keine Ahnung hat, die aber total spannend sind.
Ich glaube, das ist ja auch zum Teil, würde ich sagen, eine Herausforderung für viele, die so eine Art oberflächliches Wissen bei einigen Themen haben, aber nicht so sehr in die Tiefe gehen können. Ne? Und deswegen finde ich das total spannend, dass du sagst, du nerdest dich dann so in ein Thema rein und hast, glaube ich, auch aus dem Grund ein wahnsinniges Wissen, was viele Themen angeht. Ne? Vor allem viele große gesellschaftliche Themen, die uns gerade umtreiben. Ich würde total gerne verstehen, wie du das schaffst, dich sozusagen im Alltag oder dir im Alltag so Räume rauszuziehen, um dich dann wirklich mit einem Thema auseinanderzusetzen, viel zu lesen und auch zu sagen, okay, ich habe mich zwar in den letzten Monaten mit Thema X beschäftigt und ich springe im positiven Sinne, springe ich jetzt auf ein anderes Thema. Also wie schaffst du da sozusagen den Raum für dich?
Ich bekomme diesen Raum gerade wieder, seitdem meine Tochter älter ist. Also ich glaube, in dieser Zeit, in der sie sehr klein war, und das können die ersten 2 oder auch fast die ersten 3 Jahre gewesen sein, habe ich fast gar nichts gelesen oder viel zu wenig oder nur das, was meine Arbeit betrifft. Und ich glaube, da ist auch nochmal so ein Wissensdurst entstanden, weil ich mich intellektuell unterversorgt gefühlt habe, weil ich in der Zeit weder die Zeit noch die Energie hatte, um mal ein Buch zu lesen. Und jetzt kommt das langsam wieder. Und deswegen stürze ich mich da auch gerade so rein und versuche einfach die Pausen, die ich habe und die Freiräume habe, für diese Dinge zu nutzen. Also ich habe eigentlich erst so im letzten Jahr wieder angefangen, Bücher zu lesen. Ich lese sehr viele Fachbücher und genieße das total.
Was also, liest du gerade aktuell?
Ich lese immer mehrere parallel.
Wow. Sowas finde ich total beeindruckend.
4 Stück an der gerade im Moment.
Na, das ist stimmungsabhängig. Okay. Also ich lese ja zum einen Fachbücher. Ich lese gerade von Anke von Platen ein Buch über Führung, das ich wahnsinnig toll finde. Was lese ich denn noch gerade? Also ich hab so krasse Buchstapel zu Hause und ich habe auch so eine Krankheit, dass ich sofort, wenn ich ein Buch sehe, das mich interessiert, ich das bestelle.
Und du kannst auch damit weitermachen, die Bücher dann immer abzufotografieren und zu teilen, weil die kommen dann meistens auf meine Liste.
Ja, und also ich lese wirklich parallel an verschiedenen Büchern. Das andere ist eins über neue Forschungen zu Depressionen. Der Autor fällt mir gerade nicht ein, aber also ich lese wirklich verschiedene Fachbücher zu allen möglichen Themen und viele aktuelle Neuerscheinungen über Feminismus.
Hast du, es gibt so einen japanischen Ausdruck, also es gibt einen Begriff dafür, der sehr präzise beschreibt, die Kondition, dass man ständig Bücher kauft und die auf den Stapel legt, ungelesen.
Das den kenne ich nicht.
Zonduku, davon bin ich befallen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Bei
mir naja,
ist
ich arbeite sie auch irgendwann ab. Also sie sind nicht nur Raumdekoration.
Ja, das stimmt. Bei mir auch. Die werden irgendwann mal abgebaut. Aber ich empfinde Freude daran, diesen Stapel zu sehen. Also ein Buch zu kaufen, das dahin zu legen und darauf die Vorfreude es zu lesen.
Bei mir ist es noch Raumdekoration. Und wenn du sagst, es dauert noch ein bisschen, 2 bis 3 Jahre, okay, dann aber ich weiß finde, ich Bescheid.
Ich finde, dieser Bücherstapel ist ja auch schon ist ein schönes Symbol dafür, was man alles nicht weiß.
Ja.
Mir begegnen im Alltag so oft Menschen, die sich sehr allwissend geben und als Experten. Aber ich gehe wirklich mit der Haltung durch diese Welt, dass ich noch mein ganzes Leben lang ganz viel lernen werde und es so viel gibt, was ich lernen muss. Und ich finde, die Bücher sind eine schöne Erinnerung daran, dass es einfach so viel Wissen gibt, was wir noch entdecken können.
Ich lese gerade Why We Sleep. Unfassbar spannend.
Ist das Michael Pollan?
Ja. Super spannend, geht wirklich so auch ins Psychologische rein und gut, ich leide natürlich seit ich weiß nicht wie vielen Monaten an Schlafentzug, von daher dennoch ein super spannendes Buch und auch da ne, denkt man immer, Gott, ich weiß so viel nicht und ich würde gerne so viel noch wissen. Von daher, wie würdest du denn jemandem, der jetzt nicht so diesen Antrieb hat, sich wirklich in ein Thema reinzustürzen, was wäre so dein Tipp, sich mit Themen, die uns alle in der Gesellschaft jetzt beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen?
Also wenn ich zum Beispiel mit jungen Redakteurinnen oder Praktikantinnen an ihren Texten arbeite, versuche ich sie, ihren eigenen Text immer noch mal aus einer Distanz betrachten zu lassen und frage sie, wird wirklich klar, was du hier beschreibst? Kann es vielleicht Rückfragen geben? Verstehen das nur Menschen, die vielleicht eh schon Wissen darüber haben? Und ich würde mich, glaube ich, an Sachen immer nähern und mich selber sehr kritisch fragen, verstehe ich eigentlich wirklich, was da passiert, oder nehme ich bestimmte Botschaften an, so wie sie gesagt werden? Und das ist ja, glaube ich, gerade wäre für mich ein Erklärmodell, was vielleicht auch gerade gesellschaftlich passiert im Bereich Desinformation, politische Kommunikation und dann aber auch Selbstermächtigung. Also wirklich zu gucken, verstehe ich das eigentlich? Brauche ich mehr Wissen, um eine gute Entscheidung treffen zu können? Und sich immer wieder selber zu fragen, hinterfrage ich eigentlich genug oder lasse ich mich passiv füttern und gebe das dann so wieder und habe es eigentlich gar nicht verstanden?
Du hast jetzt einen Moment beschrieben, wenn der Text eigentlich schon fertig geschrieben ist und wo du jungen Redakteurinnen oder Redakteuren sozusagen eine Hilfestellung nochmal gibst, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Du hast in den letzten Jahren viele Texte geschrieben zu Themen, die, wie soll ich sagen, auf der einen Seite gesellschaftlich ganz aktuell diskutiert werden, aber auch Texte, die persönlich, emotional vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Wie gehst du an das Schreiben ran? Also hast du einen bestimmten Prozess, hast du eine bestimmte Routine, was so das Schreiben angeht und natürlich das Herantasten an die Thematik?
Also beim Schreiben warte ich wirklich noch auf große Durchbrüche der künstlichen Intelligenz, weil meine Texte entstehen immer im Kopf und schreiben sich da schon so. Und dann hätte ich einfach gerne die Schnittstelle, die diese Texte in das Word-Dokument übertragen kann, weil ich habe sie oft schon fertig im Kopf und dann aber keine Zeit, sie aufzuschreiben. Das löse ich, indem ich so mir Stichworte irgendwie notiere, aber der Text, der lebt oft schon ganz lange in mir und dann so Zeit zum Schreiben finden, das ist nochmal fast schwieriger als Zeit zum Lesen zu finden, weil ich dafür in einer ganz besonderen Stimmung sein muss. Also ich kann eigentlich nur abends schreiben, wenn es dunkel ist. Und ich bin sowohl Frühaufsteher, weil ich morgens gerne laufen gehe, als auch Nachteule und ich schaffe nie den Absprung ins Bett zu gehen.
Okay, du solltest das Buch lesen, Why We Sleep.
Ja, das sollte ich wahrscheinlich wirklich lesen. Und wenn ich schreibe, schreibe ich tatsächlich erstmal für mich, also bei den persönlichen Themen. Mhm. Ich habe da eigentlich nicht das Publikum im Kopf. Also ich komme ja ganz ursprünglich aus dem Bloggen. Ich habe ja 2007 angefangen mit meinem wunderbaren Mitbewohner Jan-Jasper Korsok dieses Blog zu schreiben. Und das war ja ein sehr kleines Publikum.
Wie hieß das?
Knicken hieß das. Das kennen, glaube ich, auch noch ganz viele. Es war auch eine sehr gute Zeit in dieser WG in Kreuzberg. Und Schreiben hat für mich was sehr Befreiendes. Also ich habe als Kind und Jugendliche auch Tagebuch geschrieben. Ich mache das nicht mehr, aber es hilft mir unheimlich dabei, meine Gedanken zu strukturieren, mich aber auch selber zu hinterfragen, weil ich beim Schreiben nochmal bewusster merke, wie ich eigentlich über was nachdenke und mich dann aber auch selber frage, war das wirklich so, sehe ich das so, und ich beim Schreiben sehr gut meine Gedanken weiterentwickeln kann. Und die Texte entwickeln sich dann auch eigentlich über einen sehr großen Zeitraum. Und gerade diese persönlicheren Texte habe ich eigentlich nie mit der Intention geschrieben, die für ein größeres Publikum zu schreiben oder sie auch zu veröffentlichen. Also als ich den Text über meine Eileiterschwangerschaft zum Beispiel geschrieben habe, habe ich das für mich persönlich als Verarbeitung geschrieben. Und ich glaube, es hat dann für mich den Unterschied gemacht, ihn zu veröffentlichen, um ihn quasi so auszusetzen im Meer. Hm. Ich glaube, ihn in die Schublade gesteckt zu haben, hätte das Thema vielleicht eher brodeln lassen, weil der hätte dann da gesessen und irgendwie von mir noch Aufmerksamkeit gewollt, aber ich konnte ihn dann so quasi ins Netz entlassen. Und mir ist wirklich gerade bei den persönlichen Texten völlig egal, wie viele Leute den lesen, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe mit Texten, wenn dieser Text einer Person irgendwie weiterhilft, dann ist das total viel wert. Also diese eine Person ist schon entscheidend und wenn ich den Text für die geschrieben habe, dann ist das großartig.
Ich erinnere mich an den Text sehr genau und sehr gut. Und das war nicht nur für dich, glaube ich, eine Befreiung, sondern für sehr viele Frauen eine Befreiung, dass dieses Thema, was ein Tabuthema für über viele Jahre und auch immer noch ist, aber über viele Jahre war, dass du dieses Tabuthema adressiert hast, aber mit deiner persönlichen Geschichte. Gab es irgendwie einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, okay, dieser Text kommt nicht in die Schublade, sondern den veröffentliche ich? Und hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet, wie die Reaktionen aussehen könnten?
Nee, darüber habe ich wirklich überhaupt nicht nachgedacht, weil, also wie gesagt, das war so meine Katharsis, sollte dieser Text sein. Ich habe wirklich über viele Monate an dem geschrieben, weil es auch hart war und mich immer wieder selbst an meine Grenzen gebracht hat. Und ich wollte ihn dann irgendwann fertig haben und den habe ich, glaube ich, kurz nach Weihnachten veröffentlicht, auch in so einer ruhigen Phase. Und ich habe dann in den Tagen danach eigentlich gar nicht wirklich ins Internet geguckt. Also ich war eigentlich gar nicht darauf aus, da Reaktionen drauf zu bekommen. Oder das war mir nicht wichtig. Mir war einfach wichtig, diesen Text abzuschließen, weil der Schreibprozess für mich einfach sowas Verarbeitendes hat. Und ich finde es ist super, dass es Schreiben gibt und dass wir über Texte kommunizieren können und nicht nur mündlich, weil wir haben ja leider alle Leben, die sehr voll sind und die uns oft wenig Raum lassen, mit den Leuten zu sprechen, mit denen wir gerne sprechen würden, diese Zeit oft nicht haben, um so tiefgehende Gespräche auch zu führen und es aber wichtig ist, über diese Themen zu sprechen und man kann das eben auch schriftlich tun und damit den Radius dieser Texte auch ausdehnen, das ist völlig okay. Also ich finde, das ist eine legitime Art der Kommunikation, auch für Leute, die vielleicht einfach nicht so laut sind. Also was man von mir häufig nicht so denkt, ist, dass ich eine eher introvertierte Person bin. Und ich höre gerne zu und ich rede eigentlich gar nicht so gerne. Und ich glaube, ich komme oft in Gesprächen eigentlich eher zu kurz, weil ich so gerne rede, weil ich so gerne zuhöre. Und es mir schwerer fällt, solche Sachen zu verbalisieren, aber ich glaube, es ist auch für Menschen.
Und Text ist aber deine, also Text ist dein Weg, dich sozusagen.
Genau, Text ist da mein Weg und ich glaube, es ist aber auch manchmal schwierig, solche Themen in Person zu besprechen, weil die Leute dann vielleicht gerade selber nicht in der Stimmung sind, das anzunehmen oder unangenehme und sensible Themen vielleicht eher abwehren, weil. Also ich habe den Text ungefähr ein halbes Jahr danach geschrieben oder sogar später. Und nach dem Text habe ich dann wiederum eine E-Mail von meinem Vater bekommen, der zu mir meinte, ich wusste gar nicht, dass es dir so schlecht ging und dass du danach so getrauert hast. Und das fand ich sehr faszinierend. Also ich habe ihm das nicht negativ ausgelegt, aber ich glaube, es hat mir so zurückgespielt, wie viel oft auch im Zwischenmenschlichen einfach verloren geht, weil man gewisse Dinge nicht ausdrücken kann, weil man vielleicht selber auch versucht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Deswegen sind, glaube ich, Texte oder auch andere Formen der Verständigung jenseits des Miteinandersprechens durchaus wichtig und ich würde das nie abwerten.
Was würde helfen, mehr solcher tiefgründiger Gespräche zu haben, wie die Sie gerade beschrieben hast, nichts gehabt zu haben?
Ich glaube, der eine ganz wichtige Aspekt ist Zeit. Das ist ja auch so eines der Themen, für das ich mich einsetze, dass wir mehr Zeit haben füreinander und nicht mehr so viel arbeiten und Zeit in Sachen geben, die uns persönlich wenig zurückgeben, glaube ich, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und ich glaube, das kann man wirklich auch beobachten, dass weil uns diese Zeit fehlt, auch diese gesellschaftliche Fragmentierung stattfindet oder auch Beziehungen brüchiger werden, Freundschaften nicht mehr so intensiv sind, weil wir das nicht haben. Ich glaube, das erlebt man nicht nur an dem Punkt, an dem man Eltern wird. Ich glaube, dann merkt man es noch mal krasser, dass man auf einmal wenig Zeit hat, noch Freundinnen und Freunde zu treffen und das ganz viel mit einem macht. Also man teilweise auch in so eine Einsamkeit kommt. Aber ich meine, man kann ja selber mal nachdenken, ne? Wie oft in der Woche, wie oft im Monat habe ich Zeit, mich mit Personen, die mir wichtig sind, hinzusetzen und lange zu reden, ohne Zeitdruck, ohne dass man Alltagsorganisation machen muss.
Und ohne
muss.
Gedanken an die Arbeit.
Genau. Also ich meine, ich merke das manchmal in meiner Partnerschaft. Wir verbringen so viel Zeit von der wenigen Zeit, die wir miteinander haben, damit Sachen abzustimmen und Organisationskram zu machen, was die Wohnung betrifft, was das Kind betrifft und was weiß ich nicht was. Und dann ist man so müde am Ende des Tages und es bleibt wenig Zeit für diese tiefgehenden Gespräche. Und das macht Partnerschaften, glaube ich, brüchig. Das gefährdet Freundschaften. Das führt dazu, dass Familien nicht mehr wissen, wie sie zueinander stehen, wie es den Personen
wirklich
geht. Ja. Und ich glaube, das ist der eine ganz wichtige Faktor. Was aber noch hinzukommt, ist natürlich unsere Bereitschaft, verletzlich zu sein. Und ich glaube, dass die Selbstoptimierung, die auf jeden Fall etwas ist, was eigentlich immer stärker wird, dazu führt, dass immer weniger Menschen sich trauen, ihre Gefühle zu zeigen, sich verletzbar zu zeigen und zu sagen, bei mir ist nicht alles gut oder ich hatte die und die Probleme. Und das eben sogar auch oft in engen Freundschaften nicht gesagt wird und man Hemmungen hat, diese Sachen zu teilen. Das ist was ich beobachte. Ich kann nicht sagen, ob es früher besser war, aber ich glaube, das sind so zwei Stellschrauben, an denen man unheimlich viel dafür machen könnte, dass es uns wirklich als ganze Gesellschaft besser geht. Uns geht es nicht vor allem nicht vorrangig durch technologischen Fortschritt, durch mehr Wohlstand besser, sondern es ist diese zwischenmenschliche Ebene und die beginnt ganz klar bei Zeit.
Du hast Stellschrauben schon gesagt, das war genau das Wort, was ich nutzen wollte. Du hast zwei Themen angesprochen, einmal Zeit und einmal die Bereitschaft, sich verletzlich zu machen. Wenn du Stellschrauben dir wünschst oder schon welche siehst, die zu wenig genutzt werden, was im Kontext auf Zeit zu kreieren, welche sind die Stellschrauben? Wo sind die?
Ich würde morgen die 20-Stunden-Woche einführen, wenn ich könnte. Es gibt dieses tolle Modell der Soziologin Frigga Haug, was schon sehr alt ist, was die wenigsten Leute kennen, die das Leben in vier Bereiche einteilt, nämlich einmal Erwerbsarbeit, dann Care-Arbeit, also sich kümmern um Familie, pflegebedürftige Angehörige, Kinder, dann politische Arbeit, also sich zu engagieren für politische, gesellschaftliche Veränderungen. Und dann nennt sie noch einen Teil Kulturarbeit, der nicht nur beinhaltet, sich vielleicht mit den schönen Seiten des Lebens auseinanderzusetzen, sondern auch solche Dinge wie Weiterbildung und das viel besprochene Lesen, was wir hier schon hatten. Also wirklich mal zu gucken, wofür brauchen wir eigentlich Zeit? Und wenn wir gerade auf die gesellschaftlichen Strukturen gucken, wo eigentlich noch Zeit übrig bleibt, dann haben wir so einen starken Schwerpunkt auf Erwerbsarbeit, der sich immer weiter ausdehnt, weil, wenn wir mal ehrlich sind, die 40-Stunden-Woche, die hat man in einigen Bereichen vielleicht noch, aber da hat so eine Entgrenzung stattgefunden und so ein Übereinanderlagern von Freizeit und Arbeitszeit, was natürlich auch Vorteile hat, aber ich glaube, sie vor allem im Endeffekt schädlich ist und das etwas ist, was sehr, sehr schleichend kommt und wir vor allem so vor der Herausforderung stehen, dass wir uns so stark über das definieren, was wir beruflich tun, dass wir sehr oft vergessen, was uns eigentlich wirklich ausmacht und es dann eben besonders schwer trifft, wenn der Beruf wegbricht.
Was kann man individuell machen? Also wenn jetzt, also man könnte Rahmenbedingungen natürlich schaffen von der politischen Seite, man könnte Unternehmen könnten die Rahmenbedingungen verändern. Aber was können Leute persönlich machen, also individuell machen? Was würdest du da raten?
Also individuell ist es natürlich ganz schwierig, wenn die 40-Stunden-Woche die Norm ist und Teilzeitstellen so schlecht bezahlt sind, dass man nicht davon leben kann. Viele Menschen arbeiten ja jetzt schon Teilzeit, weil sie ansonsten die Arbeitszeit, die sie brauchen, um zum Beispiel ihre kranken Eltern zu pflegen oder sich um Kinder zu kümmern, es Menschen unmöglich ist, 40 Stunden in der Woche einem Job nachzugehen. Ich glaube, das auf die individuelle Verantwortung runterzubrechen, das ist sehr schwierig. Ich glaube, wo wir da anfangen können, ist eben das wirklich auch zu fordern und zu sagen, dass es uns als Gesellschaft schadet, wenn wir so viel arbeiten. Also es schadet uns gesundheitlich. Das können wir in den steigenden Zahlen bestimmter Erkrankungen sehen, eben nicht nur seelische Erkrankungen, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die lange ein männliches Phänomen waren. Und wir sehen jetzt, sie treffen Frauen auch immer häufiger mit der Intensität, in der Frauen eben auch in Berufe reingehen, in denen sie sehr viel arbeiten. Und und dann unser ganzes Miteinander, was durch die viele Arbeit zersetzt wird, weil ich glaube, wir haben so hohe Trennungsraten, weil die meisten Menschen zu viel arbeiten. Ich glaube, es müsste nicht sein und ich glaube, es destabilisiert einfach die Gesellschaft, dass Arbeit immer an erster Stelle steht. Und eben, wir haben gerade eine Demokratiekrise und wir brauchen eigentlich Menschen, die sich politisch engagieren und die brauchen einfach die Zeit dafür. Also wann soll ich mich denn politisch engagieren, wenn ich einen Vollzeitjob habe und ein Kind und dann noch die Wäsche waschen muss irgendwann? So, wann soll ich das machen? Von 12 bis 1 Uhr nachts und dann die meisten politischen Organisationen haben keine guten digitalen Beteiligungsmodelle. Das heißt, das geht noch nicht mal von zu Hause. Aber da wird einem ja eigentlich sehr klar, wenn wir uns eine gute Gesellschaft wünschen mit politischer Beteiligung, mit gesunden Menschen, die füreinander da sind, dann müssen wir uns ganz stark reorganisieren.
Ich bin gar nicht darauf hinaus, dass es früher irgendwie besser war. Aber ich erinnere mich jetzt mal an die Zeit, an die ich mich als Kind erinnern kann und meine Eltern so vor mir habe, beide Lehrer, natürlich jetzt irgendwie nicht die komplette 40-Stunden-Woche, so wie wir sie kennen, von morgens bis abends irgendwie im Büro oder unterwegs. Aber die waren politisch aktiv, die hatten Hobbys, die haben ihre Freunde gesehen. Und ich frage mich manchmal, und das, also ich bin keine, das sagt mein Job schon aus, aber ich bin nicht gegen Digitalisierung, aber ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, von überall zu arbeiten und immer erreichbar zu sein, dass wir genau diese Faktoren außer Acht lassen. Ein Hobby für uns selber zu haben, uns politisch zu engagieren und Zeit mit unserer Familie oder unseren Freunden zu finden. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie schafft man das trotzdem? Ne? Also wie kann man individuell, das hat David schon so ein bisschen versucht anzudeuten, aber wie kann man individuell es schaffen, sich diesen Freiraum zu ermöglichen? Ne?
Also ich hab heute mit Isa ein Gespräch genau über dieses Thema gehabt und habe als Resultat davon 2 oder 3 Dinge abgesagt, die mir den ganzen Tag gekostet hätten. Und das war so befreiend. Aber auch dahin zu kommen, hat so geschmerzt. Ne? Also die hat mich angeguckt und gesagt, wo kannst du denn rausschneiden? Mhm. Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns oft ja auch zu wenig, zu sagen, was ist denn wirklich essentiell? Weil füllen geht immer, hinzufügen geht ja immer. Und wegnehmen, ne? Also bewusst wegnehmen
und rausnehmen. Und ich glaube auch, was macht uns glücklich? Also auf der einen Seite, was bringt uns was, natürlich beruflich, aber was erfüllt uns auch und was macht uns glücklich? Und wir also auch nach unserem Gespräch, wir tendieren häufig dazu zu sagen, okay, ich tue dir halt mal einen Gefallen oder ich tue einer Kollegin einen Gefallen oder einem Kollegen und ja, mache ich schon. Mhm. Und man merkt selber gar nicht, wie sich die Woche, wie sich der Monat füllt. Und ich weiß, also ich ertappe mich dabei auch immer und denke irgendwie an April und Mai und weiß, eigentlich bin ich schon im Juni angelangt, ne? Und da ist halt so die Frage so, wie kann man damit umgehen?
Also ich würde es fast übertragen, was wir eben besprochen haben über kritisch Informationen hinterfragen, also sich sehr stark zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade und für wen mache ich das vor allem und nehme ich automatisiert eigentlich Sachen an, ohne wirklich zu gucken, bringt mich das weiter, bringt das andere weiter, was hat das mit meiner Selbstwahrnehmung zu tun? Weil dieser große Wert, den wir unserem Job zumessen und der uns definiert, ich glaube, das ist ein Thema, an das man auf jeden Fall ran kann, sich wirklich diese Frage zu stellen, wer bin ich, wenn ich diesen Job nicht habe? Das ist ja eine Frage, auf die sollte man eigentlich vorbereitet sein, weil der Job kann wegfallen, man kann krank werden. Und ich glaube, darauf eine gute Antwort zu haben, nochmal zu gucken, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich aus außerhalb dieser Arbeit? Eben auch, was du gerade sagtest, was macht mich eigentlich glücklich? Und für wen mache ich das auch gerade? Also für wen setze ich abends um 11 nochmal am Laptop? Und was könnte ich eigentlich stattdessen machen? Also ich glaube, eine Sache, die sich eben auch so eingeschlichen hat, ist, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir mit dieser Zeit machen können, wenn wir nicht arbeiten. Und mehr zu arbeiten fast eine Übersprungshandlung ist, weil es anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich eigentlich noch machen? Und ich habe das zum Beispiel sehr hart in meiner Elternzeit gemerkt.
Ja, ich auch.
Und ich war nicht darauf vorbereitet und ich habe auch wirklich lange gebraucht, zu erkennen, dass es das war, dass ich meinen Job nicht mehr hatte und ich war auf mich allein gestellt. Ich war nur auf mich zurückgeworfen und ich wusste überhaupt nicht, wer ich war. Und das hat mich völlig hilflos gemacht. Und ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein Kind bekommen würde, wäre ich besser auf diese Situation vorbereitet und würde wissen, mein Job macht mich nicht aus und ich bin immer noch eine wunderbare Person, wenn ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa liege mit dem Baby.
Ich habe selbst noch keine Elternzeit gehabt, aber ich kann das nachvollziehen nach meiner Zeit bei SoundCloud. Und ich glaube, für diejenigen, die mich kennen, wissen, wie sehr ich mich identifiziert habe mit diesem Unternehmen, obwohl ich das nicht gegründet hatte. Ne? Also es war schon fast obsessiv. Und für mich war wirklich eine krasse depressive Phase, nachdem ich das Unternehmen verlassen habe, weil ich wirklich mich gefragt habe, wer bist du denn ohne SoundCloud? Ich war da 8 Jahre, das ist so also meine Karriere zwischen Anführungszeichen hatte wichtige Momente und wichtige Etappen, aber sowas wie SoundCloud hatte ich bis dahin noch nie gemacht und hatte auch noch nie die Chance bekommen, wie ich sie da bekommen habe und habe so viel gelernt wie noch nie und das war alles so schnell und so wahnsinnig aufregend. Aber dann herauszugehen, war echt so, wer bist denn du eigentlich? Und das war, ich wusste es nicht.
Und da finde ich nochmal den Selbst- und Fremdbildabgleich so spannend, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich schaue oder auf Isa, würde ja nie sagen, so David war der Typ, der da bei SoundCloud gearbeitet hat oder Isa ist die Google-Managerin, sondern sie ist für mich Isa und du bist für mich David und ich verbinde ganz andere Sachen mit euch und finde, ihr seid tolle Personen, ohne dass ich das Unternehmen dahinter sehe oder den Job. Ich glaube, das ist uns in freundschaftlichen Beziehungen total egal und dann gucken wir auf uns selber und sehen nur die Jobbezeichnung. Ja.
Welchen Tipp hast du dann für junge Frauen und Männer, die jetzt so am Anfang ihrer Karriere ist, ne? Die in eine Gesellschaftsstruktur reinkommen oder eine Arbeitsstruktur reinkommen, wo das immer noch sehr wichtig ist
und
oder
wo das präsent Gefühl ist, wichtiger wird.
Wichtiger immer, wird. Ne? Ja. Also was teilst du mit denen, um zu sagen,
passt
geht
auf.
Auch anders oder kann man auch anders drüber denken oder hier sind so Fragen, die ich mir an eurer Stelle stellen würde und auch ein bisschen mehr Zeit verbringen, diese auch zu beantworten bis ins Detail?
Also ich würde mich mit dem Thema vorauseilender Gehorsam auseinandersetzen.
Sag das nochmal.
vorauseilender Gehorsam und wirklich okay, mal zu gucken, was glaube ich, was von mir erwartet wird und was wird tatsächlich erwartet und was glaube ich eigentlich leisten zu müssen und was kann ich leisten und womit funktioniere ich noch gut. Was ich total kritisch sehe und was ich jedem raten würde, ist zu gucken, wie viel emotionale Arbeit wird eigentlich in so einem Job erfordert. Und ich sehe zum Beispiel das Thema Corporate Influencer sehr kritisch, weil über den Job hinaus die ganze Zeit noch seine Rolle performen zu müssen und in sozialen Netzwerken oder wo auch immer beständig fürs Unternehmen zu kommunizieren, das ist auf Dauer nicht gesund und das dehnt ja meine Arbeitszeit auf 24/7 aus und das kann nicht sein und da finde ich, sollte man sich eigentlich ganz stark abgrenzen und ich glaube, also mein Tipp wäre einfach, sich immer wieder sehr so in den Selbstdialog zu gehen oder auch mit Freunden, um zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade und strapaziere ich vielleicht auch eine Grenze über, macht mich das glücklich? Bringt mich das auch persönlich weiter? Also bringt es mich persönlich weiter, bis zur Erschöpfung zu arbeiten? Und was habe ich denn eigentlich noch davon? Weil ich glaube, diese Verausgabung, die ist ja einfach de facto nicht gesund. So, warum mache ich das dann? Also warum nehme ich in Kauf, dass ich zu wenig schlafe, dass ich Mahlzeiten skippe, weil ich noch irgendeine Präsentation fertig mache? Man würde ja jeder Freundin sagen, du bist total verrückt, hör das auf. Und ich finde, wir sollten an dem Punkt einfach wieder unsere eigene beste Freundin sein und auf uns achten.
Und wie kann man denn dann helfen? Weil, also ich glaube, wenn ich jetzt an Leute in meinem Umfeld nachdenke, dann kann ich vielleicht 2-3 Leute fallen mir ein, die vielleicht in so einer Situation sind, ne? Sagen die, also feststecken und sagen, ich bin jetzt hier drin, das ist nicht gut. Ich habe aber, sehe aber auch nicht, was da draußen ist oder sehe auch noch nicht. Also wie schafft man diesen ab, weil das ist ja oft eine Angst, ne? Was ist denn, wenn ich hier weg bin? Wer bin ich dann? Was mache ich dann? Ne? Etc. Also wo kommt das Geld her? Etc. Welchen Rat, also was kann man Leuten mitgeben, um das ein bisschen zu lösen?
Und ganz kurzer Punkt noch dazwischen. Ich glaube, der viel schwierigere Fall ist, auch aus eigener Erfahrung, gar nicht zu merken, dass man in so einem Karussell drinsteckt.
Ja.
Also selbst wenn der eigene Mann dir das sagt, ey, was machst du da eigentlich?
Wen meinst du da?
Mein Mann. wenn dir der eigene Mann sagt, was machst du da eigentlich? Warum ist es 11:30? Seit 3 Tagen machst du das gleiche Programm. Warum? Ja. Wofür? Und man immer wieder Ausreden hat. Ich glaube, das ist der schwierigere Fall. Also ne, wie kann man, ich habe mich da irgendwie rausgezogen mit viel Hilfe, aber wie kann man sozusagen dann auch als Freund, Freundin, weiß ich nicht, einen Rat geben oder einen Beistand geben?
Also wenn man in einem Unternehmen ist, das es wirklich voraussetzt und wo es nicht die Möglichkeit gibt, weniger zu arbeiten, dann muss man ja einfach erkennen, dass es keine Umgebung ist, in der man dauerhaft arbeiten kann und da auch wirklich weg muss. Es gibt natürlich Situationen, in denen das schwieriger ist, einen neuen Job zu finden, wo man in einer sehr prekären Situation ist, wo man sich da auch nicht schützen kann. Da würde ich sagen, ist die Verbindung mit anderen Leuten einfach total wichtig, um gemeinsam was zu ändern und zu sehen, es gibt andere, die auch diese Probleme haben und gemeinsam kann man vielleicht eher was dran ändern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, sich nicht immer als Einzelkämpferin zu fühlen und denken, ich muss mich da alleine durchbeißen, den anderen geht es nicht so, die anderen kriegen es ja auch nicht hin, sondern erstmal mit anderen Leuten sprechen, um zu gucken, geht es denen genauso und können wir daran was ändern. So, das wäre, glaube ich, der Ansatz für die Akutsituation. Man sieht ja gerade zum Beispiel in jungen amerikanischen Medien wie BuzzFeed oder Vice, dass sie jetzt endlich mal Betriebsräte gründen. Das kann ich auch wirklich nur allen jungen Unternehmen in Deutschland raten. Ich glaube, man macht das immer zu spät, weil man denkt, man wird es ja nicht brauchen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig eben. Und das ist, glaube ich, in unserer Generation ein bisschen verloren gegangen, diese gewerkschaftliche Organisation, Betriebsräte, was unsexy klingt. aber total wichtig ist. Ich glaube, das sollte man machen. Und da wirklich wissen, du bist nicht alleine und man kann gemeinsam immer mehr bewegen. Alleine ist es total schwierig. Und dann, glaube ich, würde ich persönlich nochmal diesen Trick machen, sich selbst vorzustellen, wenn man 70 oder 80 ist, wie man sich dann sieht und auf was man stolz sein wird. Und ich habe das große Glück, eine Journalistin zu kennen, die deutlich älter ist als ich, die ist jetzt 75 und sie war eine der ersten Reporterinnen beim Spiegel und kann aus dieser Zeit wunderbare Geschichten erzählen. Und wenn du da heute drauf guckst, ist das einfach eine wahnsinnig tolle journalistische Laufbahn, in der es noch sehr viel Geld im Journalismus gab, man sehr viel Zeit für alles hatte. Und heute haben wir eine völlig andere Situation. Aber sie hat mir vor ein paar Jahren gesagt, dass wenn sie heute darauf zurückblickt, sie für sich resümieren würde, sie hätte gerne noch mehr Kinder gehabt. Und sie ist jetzt auf keinen der Texte, den sie geschrieben hat, besonders stolz. Die haben ihr Leben nicht verändert, aber so ihr im Alter jetzt, wo sie nicht mehr arbeitet, sie hätte gerne noch mehr Familie um sich rum und ihr sind diese Beziehungen eben sehr wichtig. Und
du hast eben kurz auch als so Frage, die man sich so selbst stellen kann, so in den Prozess der Betrachtung so im Unternehmen, wie man da so auftaucht, wie man auf sich selbst schaut und gesagt, so was macht einen glücklich? Was macht dich glücklich?
Mich macht glücklich, zum einen für mich selber Neues zu lernen. Ich werde sehr unzufrieden, wenn ich stagniere. Also ich mag überhaupt keine Routinetätigkeiten. Ich mag neue Dinge, neue Sachen aufbauen. Ich mag persönlich den Zustand so des Überfordertseins, weil da lerne ich am meisten. Ich mag es aber auch wirklich, Wissen an junge Leute weiterzugeben und da zu sehen, dass ich vielleicht Menschen durch eine schwierige Situation durchhelfen kann oder ihnen auch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein geben kann. Das mache ich unheimlich gerne, weil ich hatte das in meinen ersten Berufsjahren nicht. Es gab irgendwie keine Frauen, an denen ich mich hätte orientieren können, die ich um Rat hätte fragen können. Und ich glaube, das hat bei mir dazu geführt, dass ich jetzt eher so eine Art Mama-Komplex habe und versuche mich sehr um junge Mitarbeiterinnen zu kümmern und sie mit Ratschlägen überhäufe und versuche einfach sehr transparent zu sein und ihnen Tipps zu geben und keine falschen Versprechungen zu machen. Und also mir ist Transparenz auch unheimlich wichtig an dem Punkt, und versuche, das Wissen eben gut weiterzugeben und Leuten Mut zu machen und ihnen aber auch zu spiegeln, wie ich sie sehe und diesen Abgleich zu machen. Das macht mich wirklich auch glücklich, wenn ich sehe, da ist vielleicht ein jüngerer Mensch, dem ich ein Stück mehr Sicherheit geben kann, was ich in meinen ersten Berufsjahren nicht hatte.
Wie wendest du das Gelernte an? Also wenn du sagst, was dich glücklich macht, ist Neues zu erlernen. Wie wendest du das dann an? Also findest du Zufriedenheit in dem, dass du gelernt hast? Oder gibt's, du musst einen Schritt weitergehen für dich, dass du sagst, du möchtest anwenden, indem du das Wissen weitergibst? Oder ist die Freude am Lernen damit beendet, dass du gelernt hast? Oder beginnt da erst noch die Anwendung?
Ich glaube, da habe ich keine Antwort drauf.
Cool. Dann habe ich eine andere Frage für dich. Wie wichtig ist dir Sprache?
Sehr wichtig. kleine Anekdote. Beim Online-Dating, was ich nicht sehr lange betrieben habe,
wozu wähle du aber ich einen Text geschrieben ja, hast,
würde ich immer auswählen, ob ich jemanden treffe, danach, wie gut er Nachrichten schreiben kann. Da bin ich, glaube ich, sehr streng. Ich mag Leute, die gut mit Sprache umgehen können. Ich meine, auch weil ich einfach gerne schriftlich
kommuniziere. Was ist eine gute Nachricht beim Online-Dating?
Was ist eine schlechte?
Ja, nee, Hi ist keine gute Nachricht.
Ja, aber wenn du sagst, okay, das ist einer, da würde ich jemanden treffen.
Das kann ich konkret gar nicht so erzählen, aber ich glaube, ich bin einfach immer wieder, glaube ich, bei Autoren hängen geblieben, die gut schreiben konnten, weil das bei mir einen Nerv trifft. Ja. Ich finde, gut schreiben können einfach sehr sexy.
Und also das geschriebene Wort ist wichtig, aber man merkt ja an dir auch, dass dir das gesprochene Wort extrem wichtig ist. Also man merkt es daran, an einer Auswahl der Worte, an dem Tempo, an der Überlegtheit, die Aussprache, ne, fällt mir auf. Ist dir das auch bewusst oder ist das wichtig? Machst du das bewusst?
Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach so, wie ich spreche. Ich weiß auch gar nicht genau, woher ich das habe, weil ich komme nicht aus so einem intellektualisierten Elternhaus, überhaupt nicht. Und das ist aber irgendwas, was mir so zugeflogen ist und das kommt automatisch aus mir raus. Also ich überlege mir das überhaupt nicht bewusst, eigentlich gar nicht.
Aber du hast vollkommen recht, David. Es ist egal, ob du, weiß ich nicht, auf einer großen Bühne stehst oder sehr locker bei Anne Will auf dem Sessel. Man merkt immer, dass du sehr bewusst die Worte wählst. Das ist die Außenwirkung.
Aber nicht kalkuliert.
Ne? Nicht kalkuliert, sondern aber sehr bewusst und sehr nachgedacht die Worte wählst. Das ist zumindest das, was man, glaube ich, so als Betrachter oder Betrachterin sagen würde.
Ja, also ich habe auf jeden Fall die Haltung, dass Sprache unheimlich mächtig ist und das, was wir sagen, eben eine große Wirkung hat. Und also deswegen finde ich zum Beispiel das Thema geschlechtergerechte Sprache super wichtig. Und ich finde, Journalistinnen und Journalisten sollten den Anspruch haben, möglichst präzise zu kommunizieren. Das heißt, wir brauchen geschlechtergerechte Sprache, weil ansonsten sind die Bilder, die ich aufschreibe, an einem bestimmten Punkt einfach falsch und bilden nicht die Realität so ab, wie man sie abbilden könnte. Und also ich glaube, das läuft jetzt bei mir unterbewusst dann im Kopf ab, dass ich die Worte auswähle, die für mich die Situation oder das Gefühl auch am besten beschreiben und vielleicht auch eine Sensibilität mitbringen, die wichtig ist.
Du hast jetzt geschlechtergerechte Sprache angesprochen als ein wichtiger Aspekt, der natürlich, wenn man es breiter fasst, auf ein Thema zurückzuführen sein kann, was dich sicherlich auch ausmacht und was auch deine aktivistische Arbeit und deine journalistische Arbeit betrifft, Thema Feminismus. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren mehrere Definitionen gelesen, darüber gesprochen. Wie definierst du das für dich als so eine der Frauen in Deutschland, die für einen, würde ich sagen, neuen Feminismus steht? Ich dachte, du hättest die Frage jetzt schon 10.000 Mal bekommen.
Nee, aber ich meine, die Frage ist ja auch einfach riesengroß. Und ja, ich glaube, eine abschließende Definition für Feminismus kann es überhaupt nicht geben, weil feministische Positionen sich ja auch immer weiterentwickeln. Und also ich finde, die Vision, die dahinter steht, ist natürlich ein gutes Leben für alle Menschen. Nicht nur für Frauen, sondern wirklich für alle Menschen. Und da hängen ja so viele verschiedene Themen mit dran. Deswegen, Feminismus ist einfach ein wunderbares Werkzeug, um ganz viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu hinterfragen und positive Veränderungen damit reinzubringen. Also was mir einfach wichtig ist, ist ja ein gutes Bild von der Zukunft zu entwickeln. Das ist, was mir zum Beispiel in politischen Debatten total fehlt. Dass ich finde, es gibt gerade wenig Politikerinnen und Politiker, die das schaffen, aufzumachen. Das ist das Bild von einer guten Gesellschaft, von einer guten Zukunft und das müssen wir dafür tun. Und ich finde, das ist, was Feminismus ganz stark versucht. Und was mir immer wichtig ist zu erklären, ist, dass es eben nicht den einen Feminismus gibt, sondern Feminismus ist unheimlich facettenreich. Es gibt ganz viele Personen und Gruppen, die sich für verschiedene Themen einsetzen und die sind alle gleich wichtig. Also ich finde, es ist total schwierig, da eine Priorisierung zu machen oder auch eigentlich überflüssig, was jetzt das wichtigste Thema ist, weil die alle ganz stark ineinandergreifen und miteinander im Verhältnis stehen. Und das Schöne am Feminismus ist einfach, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Es ist ja immer so lustig, weil man wird als Feministin oft angefeindet, so du hast dich zu dem Thema nicht geäußert und wie stehst du eigentlich dazu? Und da sage ich auch total gerne, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, das ist nicht mein Spezialgebiet. Und es gibt aber diese Frau oder diesen Mann oder diese Transperson, die sich wunderbar mit dem Thema auskennt, das ist total gut. Weil es gibt, es muss viele Experten geben für diese Themen.
Und weil du gesagt hast, es ist so komplex und es ist eigentlich gut, dass es keine Definition dafür gibt, was Feminismus bedeutet. Wie lassen sich denn dann die Werte oder die Wertevorstellungen übertragen in politische Handlungen und in auch Veränderungen? Also wo ist da der Weg? Du hast es angesprochen, viele Politiker und Politikerinnen machen sich gefühlt wenig Gedanken darüber, wie die Zukunft aussieht. Sieht man, finde ich, sehr gut, gerade an der Klimadiskussion. Wir sind diejenigen, unsere Kinder sind diejenigen, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Also wie lassen sich die Werte der unterschiedlichen Gruppen wieder wirklich in politische Handlungen übertragen?
Also bei feministischen Kernthemen wäre es jetzt ja in Deutschland so, dass wir die Gleichberechtigung im Grundgesetz stehen haben und sich daraus ein Auftrag ergibt, Gesetze zu schaffen, die diese Gleichberechtigung auch tatsächlich Realität werden lassen. Und wir haben genug Daten dazu, die zeigen, dass Deutschland nicht gerade sehr gleichberechtigt ist. Deswegen müsste es eine Vielzahl von politischen Handlungsmöglichkeiten geben, um daran auch wirklich beschwingt etwas zu ändern.
Hast du ein Beispiel, wo das noch nicht der Fall ist?
Na, wenn wir zum Beispiel über das Thema Equal Pay sprechen, es gibt gute Ideen für Gesetze, damit wir uns Equal Pay annähern. Man kann wirklich Sachen machen, auch jetzt sofort. Die Lösungen haben wir eigentlich. Also wir haben so viel auf dem Tisch, was wir eigentlich jetzt umsetzen könnten. Und es gibt keine gute Erklärung dafür, es nicht zu machen. Außer, dass man vielleicht von der Idee der Gleichberechtigung doch nicht so ganz überzeugt ist oder es zu anstrengend findet. Also eigentlich gibt es keine Gründe zu sagen, so was spricht gegen Lohntransparenz, was spricht gegen eine Aufwertung von sozialen Berufen, wenn wir Gleichberechtigung wirklich wollen. Man braucht natürlich eine Entscheidung, so was hat jetzt Priorität. Aber wir brauchen natürlich auch nicht über Gleichberechtigung sprechen, wenn wir dabei sind, den Planeten zu zerstören. Also das ist deswegen bedingt es sich ja so. Also dass, wenn wir uns langfristig über Gleichberechtigung Gedanken machen, brauchen wir ja auch eine Erde, auf der wir leben können, und zwar überall und nicht nur in Industrieländern.
Würdest du sagen, dass es auch an den politischen Amtsträgern liegt, dass wir in Deutschland einfach beim Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung so weit hinten dran sind?
Ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte da individuell jemandem die Schuld geben, sondern das sind natürlich auch Bilder, die alle Menschen irgendwo mit sich rumtragen. Und Gleichberechtigungsthemen haben ja nach wie vor ein Imageproblem. Da ist vielleicht das prominenteste Beispiel Gerhard Schröder, der es als Gedöns abgetan hat. Und ich glaube, das kann man sehr gut darin sehen, dass zum Beispiel das Frauen- und Familienministerium immer noch als weiches Ressort gilt. Dabei ist es genauso hartes Ressort wie eigentlich alle anderen. Und es kulturell in Deutschland aber auch so verankert ist, dass sich gerade Frauen in hohen Positionen schwer damit tun, sich für feministische Themen einzusetzen, weil sie glauben, dass es sie schwächer macht oder sie sogar tatsächlich schwächer macht. Das heißt, eine Frau in der mächtigen Position darf eigentlich nicht sagen, dass sie sich für Gleichberechtigung einsetzt oder darf nicht diese Machtfrage stellen. Frauen, die in Machtpositionen kommen, fügen sich leider sehr oft in ein bestehendes System ein und versuchen dann dort zu überleben, indem sie sich anpassen und eben diese Machtfrage nicht stellen, was ich sehr schade finde. Also wir brauchen eben nicht nur Frauen in einflussreichen Positionen, sondern tatsächlich feministische Frauen, die diese Fragen stellen und die unbequem sind und immer wieder auf den Tisch hauen.
Finde ich einen total spannenden Aspekt, über den ich noch nicht so richtig nachgedacht habe. Man hat immer so die Statistiken vor sich, wie viele Frauen in Vorständen haben wir, wie viele Frauen in Aufsichtsräten haben wir. Aber so die Frage, wer sind die und mit welchen Werten und mit welchem vielleicht auch, mit welcher politischen, in Anführungsstrichen, Agenda gehen sie in diese Position und können die Frauen was verändern, ne?
Ja, und dieser Satz, ich habe das ganz alleine geschafft, ich hatte nie Probleme auf meinem Weg, das ist ja wirklich was fürs Bullshit-Bingo, weil niemand schafft irgendwas ganz alleine. Also ich frage mich immer, wie kann man in der Führungsposition sein oder in der mächtigen Position und keine Verantwortung für andere übernehmen wollen? Weil zu sagen, dass alle es ganz alleine schaffen können, das ist ja so eine Verblendung. Und gerade wenn ich oben angekommen bin, sollte doch eigentlich mein Auftrag sein, zu versuchen, für viele etwas zu verändern und nicht zu sagen, so, die können sich jetzt mal alleine anstrengen.
Ja, absolut.
Wenn du sagst, nicht alleine geschafft, du hast eben schon die Journalistin erwähnt, die über 70 ist und die, mit der du im regen Austausch bist. Gibt es Leute um dich rum, auf die du hochschaust, rüberblickst, die dich inspirieren, die dich antreiben, die dich bestärken, die dich fördern, fordern? Und was machen die? Also nicht welchen Beruf, sondern wie unterstützen die dich?
Also die ganzen Vorbilder, die ich mittlerweile so habe, das sind Frauen, die ich in den letzten Jahren erst kennengelernt habe. Und das sind meistens Frauen aus meinem Umfeld, die auch ähnlich alt sind und die alle irgendwie in ihren Bereichen was dafür tun, dass sich was verändert. Ich habe für mich irgendwann reflektiert, dass mir lange Vorbilder gefehlt haben, was damit zu tun hat, dass ich in Westdeutschland groß geworden bin.
Beschreib das mal, warum das ein Grund war.
Also ich bin in den 80er Jahren in Westdeutschland groß geworden. Und ich bin in dem Wissen aufgewachsen, dass ich alles werden kann, was ich möchte und mir die Welt offen steht. Aber interessanterweise gab es keine erwachsenen Frauen, die das gemacht haben, was sie vielleicht machen wollten, denen die Welt offen stand und die in vielfältigen Berufen gearbeitet haben. Es gab eigentlich vor allem Frauen, die sehr lange für die Kinder zu Hause geblieben sind und ihrem Mann den Rücken freigehalten haben. Und das habe ich erst wirklich, ich glaube, Anfang 20, Mitte 20 einordnen können, was das eigentlich mit mir gemacht hat, diese Vorbildlosigkeit, weil es eben keine Frauen gab, an denen man sich hätte orientieren können. Das macht einen Unterschied, ob man Menschen sehen kann, die Berufe ergreifen, die irgendwas mit ihrem Leben machen oder ob es gibt die Mütter, die sind zu Hause und dann gibt es die nicht präsenten Väter, von denen man eigentlich auch nicht mitbekommt, was sie beruflich machen. Also da ist einfach so eine riesige Leerstelle, glaube ich, entstanden. Und da dann Orientierung zu finden, das ist unheimlich schwierig.
Und jetzt die Personen, die dich umgeben, wie tauschst du dich mit ihnen aus? Wie regelmäßig sprichst du mit denen? Und sozusagen wie, weil wir das in einem der vergangenen Gespräche auch schon mal thematisiert hatten, wie baut man solche Beziehungen auf, die auf einem Vertrauen und vor allem einer Gegenseitigkeit basieren, in einem Umfeld, vor allem würde ich sagen beruflichen Umfeld, wo es ja auch manchmal darum gehen kann, dass ich für mich irgendwie etwas erreichen will und deswegen diese Person jetzt mir näher bringe, ne? Oder weil ich was von ihr will. Aber wie schaffe ich so diese Gegenseitigkeit aufzubauen, was das Vorbildsein anbelangt?
Ich glaube, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Sind es einfach offene Gespräche? Sind es Situationen, die man, wo man, also ich kann das vielleicht von mir sagen, ich habe ein paar Frauen, aber auch Männer irgendwie in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, bei denen weiß ich, wenn eine schwierige Situation kommt, beruflich oder privat, ich kann die anschreiben, ich kann das, da reicht eine Textnachricht, da reicht irgendwie ein Anruf und die geben mir einen sehr ehrlichen, guten Ratschlag. Und ich weiß aber auch, dass die das genauso machen würden, dass aus dem Nichts heraus irgendwie eine Nachricht kommt, in der steht, das ist die Situation, ich brauche jetzt gerade mal deinen Rat. Und was ich damit ausdrücken will, ist, wie kann man diese Basis schaffen, dass es nicht ein Geben und Nehmen bedeutet, sondern im Prinzip ja, eine Beziehung ist, die einfach besteht und so funktioniert.
Also bedingungslos.
Ja, das ist das richtige Wort, genau.
Das setzt ein echtes Interesse an anderen Menschen und an den Personen voraus. Also ich mag zum Beispiel überhaupt nicht diesen verbreiteten Tipp oder was Frauen ja öfter vorgehalten wird, Frauen netzwerken nicht zielgerichtet genug. Frauen wollen immer mit allen befreundet sein, deswegen haben sie berufliche Netzwerke, die nicht funktionieren. Das teile ich überhaupt nicht, weil ich glaube, ich kann nur tragfähige Beziehungen aufbauen, wenn ich mich ganzheitlich für diese Person interessiere. Das heißt nicht, dass ich all ihre privaten Details kennen muss, aber ich brauche ein gutes Verständnis dafür, wer ist diese Person, was treibt sie an und was braucht sie. Und ich glaube, wenn man diesen ganzheitlichen Blick auf Menschen hat und eben nicht jemanden benutzt, um selber voranzukommen, dann denkt man ja eigentlich immer mit, kann ich dieser Person auch was geben? Und es ist ja nicht, dass ich sie dann anrufe, weil ich vielleicht irgendwas wissen will und dann vielleicht auch noch ein bisschen mit ihr teile, was sie vielleicht gebrauchen kann, sondern dass ich das proaktiv mache, anlasslos. Und dass ich eine echte Beziehung, glaube ich, basiert ja darauf, dass sie eben nicht nutzenorientiert ist, sondern dass ich mich wirklich interessiere, was im Leben dieser Person auch gerade passiert. Und also mein Netzwerk, das ich habe, das ist auch freundschaftlich durchwoben. Da sind Freundschaften mal näher und vielleicht mal distanzierter, aber ich glaube, dieses echte Interesse an anderen, das bricht sich ja irgendwann immer eigentlich auf eine freundschaftliche Beziehung runter. So reine berufliche Netzwerke, klar, die gibt es auch, aber wenn ich mich wirklich für andere Personen interessiere, dann kommt da ja auch eine Emotionalität rein.
Mhm. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir machen das einfach.
Hast du noch Lust?
Ja, ja.
Zeit?
Vielleicht brauche ich irgendwann einen Espresso. Wir können dem Zeitmagazin-Podcast Konkurrenz machen.
Sehr gerne. Challenge accepted. Ich glaube, 6,5 Stunden ist, was wir toppen müssen.
Ja.
Okay.
Ich muss morgen sehr früh aufstehen.
Ja, also es ist jetzt 9 Uhr abends, wir schaffen 7 Uhr morgens schaffen. Ja. Kannst du wieder...
Dann kann ich meine Tochter auch direkt aus dem Bett wieder abholen.
Ja, komm direkt. Nahtlos.
Wir müssen den Wein noch nachschenken.
Da kümmere ich mich drum. Stell mal die nächste Frage, Isa.
Ja, der steht im Kühlschrank übrigens. du hast gerade von Personen gesprochen, die für dich wichtig sind. Und du hast auch gesagt, dass du in jüngeren Jahren keine Vorbilder oder keine Menschen um dich herum hattest, mit denen du dich, also die dich irgendwie inspiriert oder bewegt haben. Wenn wir jetzt mal in der Zeit zurückgehen und die 14-, 15-jährige Theresa treffen würden, wir haben kein Foto vor Augen, deswegen musst du uns ein bisschen Kontext geben, wie du so drauf warst, aber wenn wir die treffen würden, welchen Rat gibst du dir dann selbst auf den Weg?
Also ich glaube, der wichtigste Rat für sehr für sehr junge Menschen war eine Sache, die ich auch eben schon mal angesprochen habe. Also dieses Stell das Einzelkämpfer, Einzelkämpferin sein ein. Das ist keine gute Strategie an keinem Zeitpunkt in deinem Leben und du musst es auch nicht machen. Also ich glaube, gerade in der Pubertät durchleben viele Phasen, in denen sie sich sehr alleine fühlen und unverstanden fühlen. Das hat man später im Leben, glaube ich, auch nochmal. Und dann glaubt man, die ganze Welt hat mich verlassen und es wird nie jemanden geben.
Warst du früher so? Also hast du früher das Gefühl gehabt, du bist eine Einzelkämpferin?
Ich habe.
Oder du kommst weiter, indem du dich durch schwierige Situationen durchbeißt?
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die so meine Jugend auf jeden Fall geprägt hat, dass ich auf mich alleine gestellt bin und dass ich keine Hilfe bekomme und dass ich sehr hart sein muss, um irgendwie weiterzukommen. Oder das vielleicht auch.
War das getriggert irgendwie?
Ach, das ist, glaube ich, psychologisch recht komplex zu erklären. Das weiß ich im Einzelnen auch nicht. Ich glaube, das können familiäre Werte sein, die weitergegeben werden. Oder ob man Glück und Pech hat, wie man in der familiären Situation auch eingebettet ist. Und ob man da Unterstützung bekommt oder nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich irgendwie in meiner Jugend verinnerlicht habe und dann auch oft wiederholende Erfahrungen gemacht habe, dass es am besten ist, wenn ich mich alleine um Sachen kümmere oder dass ich zumindest glaube, dass es dann besser läuft. Ich glaube, das ist ja oft ein Trugschluss. Und ich glaube, das würde ich gerne meinem jüngeren Ich oder Menschen raten, dass sie nie so alleine sind, wie sie eigentlich glauben. Dass es eine unheimlich gute Idee ist, um Hilfe zu fragen. Auch mehrfach, wenn man vielleicht bei der ersten Person kein Glück hat, wird man es vielleicht bei der nächsten haben. Aber ich glaube, es gibt immer Menschen, die einem sehr viel zurückgeben. Diese Menschen werden auch immer in deinem Leben irgendwann wieder auftauchen, hinzukommen. Ich glaube, nur wenn man gerade eine schlechte Phase hat, gerade in der Pubertät, ändert sich nochmal was. Ich glaube, gerade in dem Alter denkt man, das ist jetzt so für immer. Und man denkt da vielleicht eher fatalistisch, Pubertät ist auch eine Scheißzeit. Also ich finde, älter werden großartig. Ich möchte nie wieder 14, ich möchte nie wieder 17 sein.
Furchtbar. Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, ich auch früher so eine Einzelkämpferin war und auch lange Zeit wirklich geblieben bin. Und ich mich immer an meine Eltern erinnere, die, gerade wenn es so um schulische Sachen ging, die immer gesagt haben so, 3 ist vollkommen okay. Und das aus einem Lehrerhaushalt, ne? Würde man denken, dass die da total auf die Noten geguckt haben. Aber irgendwie, und das ist wahrscheinlich auch Tiefenpsychologie, irgendwie habe ich früher dieses Durchkämpfen und Durchboxen für mich.
Es ist ja auch ein hoher gesellschaftlicher Wert. Also dieser Wert der Unabhängigkeit, dieses ich kann alles alleine. Das wird ja quasi auch gepredigt, dass man das sind die eben erwähnten Frauen, die sagen, ich habe das alles ganz alleine geschafft, was ja nicht stimmt, aber was eben sehr, sehr anschlussfähig ist. So, das ist ja die Selbstoptimierung, wenn ich einfach noch einen Studienabschluss habe, wenn ich mich noch krasser reinhänge, wenn ich noch mehr Sport mache, das ist alles sehr ich-bezogen, dann schaffe ich das alles ganz alleine. Wenn ich noch besser aussehe, dann finde ich die perfekte Partnerin oder den perfekten Partner. Es geht immer höher, schneller, weiter. Das funktioniert nur in der Unabhängigkeit, auch mit einer Abgrenzung. Es geht ja darum, sich gegenüber anderen abzugrenzen. Man will besser sein in allen möglichen Bereichen. Und das geht, dann ist man ja alleine an dem Punkt. Und das ist so ein Wert, der überstrapaziert wird. Und bis man dann erstmal begreift, dass man eigentlich nur frei sein kann, wenn man sich in Abhängigkeit zu anderen Leuten begibt. Ich glaube, das ist eine sehr lange Erkenntnisreise.
Wann hast du das begriffen für dich?
Indem ich viel gelesen habe. Indem ich viele kluge feministische Texte, gerade von italienischen feministischen Philosophinnen, gelesen habe, die sich sehr stark mit dem Freiheitsbegriff weiblicher Freiheit auseinandersetzen. Von denen habe ich das gelernt.
Und jetzt bezogen auf so einen Moment in deiner Karriere, hast du irgendwann so für dich entschieden, ich will nicht mehr die Einzelkämpferin sein und ich brauche Netzwerk und ich brauche Hilfe von anderen? Oder war das eher ein schleichender?
Also ich glaube, das merkt man ja einfach, wenn man anfängt, sich mit Menschen zu unterhalten, dass man klüger wird, wenn man gemeinsam über Dinge nachdenkt. Ich glaube an Schwarmintelligenz. Also man muss halt gucken, wie groß der Schwarm wird. Aber ich liebe das Internet für Partizipation. Ich bin ja, glaube ich, eine der wenigen Journalistinnen, die sagt, ich finde Kommentare super. Ich lerne immer unheimlich viel von Leserinnen. Ich finde den Dialog mit Leuten, die eigenen Texte lesen, großartig, weil man lernt wirklich sehr oft was Neues dazu, weil die wissen eben Sachen, die man selber nicht weiß. Und ich glaube, das hat mich da an dem Punkt auch mitgeprägt, dass gerade wenn man sich mit Gesellschaftspolitik oder sozialem Wandel beschäftigt, wie soll man das alleine alles wissen?
Du hast eben was erwähnt, meintest, dass man lernen sollte, nach Hilfe zu fragen oder dass man nach Hilfe fragen sollte. Wie lernt man das? Oder wie hast du das gelernt?
Ich glaube mit der Erkenntnis, dass wenn ich alles alleine mache, ich an einem bestimmten Punkt nicht weiterkomme. Also ich glaube, wenn man irgendwann an den Punkt kommt und demütig genug ist zu wissen, dass man es eben nicht alleine kann und dass man nicht alles weiß. Also ich glaube, das ist so eine Rock-Bottom-Theory wahrscheinlich auch. Und dann vielleicht schmerzhaft. Vielleicht lernt man es auch nur so.
Gibt es ein paar Tipps, wie man es machen kann? Also gibt es irgendwie Fragen, die man sich stellen kann, die man stellen kann, die funktionieren, da rauszukommen? Gibt es Techniken, die man sich anlernen kann? Gibt es mentale Modelle, die man Prinzipien?
Also ich glaube, dass das Wichtige zu wissen ist, dass man nach Hilfe fragen darf und dass man dafür nicht verurteilt wird. Ich hatte dieses Gespräch gerade diese Woche erst mit einer jüngeren Frau und habe ihr gesagt, dass sie einfach Leute anschreiben soll und die fragen soll und dass überhaupt nichts ist, was peinlich ist oder die sie in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Ich glaube, das denkt man immer, dass man vielleicht Leute nervt oder wenn man nochmal nachfragt, nachdem 14 Tage vergangen sind, dass man nervt, aber das ist überhaupt nicht so. Also ich habe das dann irgendwann durch die Gegenseite mitbekommen, wenn jüngere Frauen mich anschreiben und irgendwie einen Rat haben wollen oder was fragen. Ich finde das großartig. Ich finde, das ist total wertschätzend, wenn man nach Rat gefragt wird. Und das versuche ich dann eben weiterzugeben und zu sagen, es ist überhaupt nicht peinlich zu fragen. Es gibt eigentlich keine dummen Fragen. Und die Leute, die gefragt werden, die freuen sich ja auch, ihr Wissen zu teilen. Die möchten ja auch nicht alleine den ganzen Tag da sitzen und ihr Wissen nur in ihren Computer tippen und dann irgendwann das Buch veröffentlichen. Das ist ja schön, mit Menschen Kontakt zu haben.
Ja, ich glaube, das ist auch echt die Erfahrung. Wenn man gefragt wird, wenn man fragt, ist oft sehr überraschend zu sehen, wie großzügig und schnell und bereit sind, Leute auch zu teilen, zu helfen und da zu sein.
Ja, und die Erfahrung muss man machen. Also ja. Ich glaube, wenn man eben vielleicht auch gerade in der schwierigen Jugendphase die Erfahrung gemacht hat, dass man entweder nicht weiß, wen man fragen kann, weil es vielleicht auch im eigenen Umfeld niemanden gibt, oder dass man abgewiesen wird, das prägt natürlich. Und dann irgendwann diese positive Erfahrung nachzuholen, dafür muss man sich auch erstmal wieder überwinden und sich trauen zu fragen.
Ja, ich würde sagen, auch vor allem im Jobumfeld. Ne? Man hat häufig das Gefühl, dass man schwierige Situationen alleine mit sich oder mit dem Team ausmachen muss, weil das von einem so erwartet wird. Und wenn man dann aber mal eine Person fragt, die vielleicht irgendwie ein Level höher ist oder gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt ist, dass es nicht schmerzhaft ist, sondern eher dazu führt, dass man einen Außenblick bekommt. Ne? Und wie gesagt, die Personen sich dann auch eher darüber freuen, einen Rat geben zu können.
Welche drei Fähigkeiten haben dich dahin gebracht, wo du bist?
Oh Gott, da muss ich einen Augenblick drüber nachdenken. Ich bin total schlecht in Selbstvermarktung.
Aber du bist super im Selbstreflektieren, deswegen wird es doch gut klappen.
Ich glaube, eine Sache, die mich ausmacht, ist meine große innere Ruhe. Die habe ich zu einem tatsächlich von meinem Vater. Der hat die auch. Ich glaube, der spricht auch so ähnlich wie ich. auf jeden Fall so bedacht. Der strahlt auch so eine Ruhe aus im Gespräch, auch wenn es um schwierige Themen geht. Und ich sage immer, ich habe die aus meiner Zeit in der Politik mitgebracht. Wenn man einmal in der Politik gearbeitet ist, dann kann einen nichts mehr erschüttern, dann ist man wirklich stressresistent. Und alle anderen Umgebungen sind dann ja halt so. Genau. Also ich glaube, das hat mir in meinem aktuellen Job auch unheimlich geholfen, so ein Medien-Startup mit aufzubauen, dass ich mich wirklich nicht stressen lasse. Und ich werde in stressigen Situationen eher immer noch ruhiger.
Wie machst du das?
Da kannst du bestimmt was weitergeben, ja. Oder? Was für Leute, die sich stressen lassen oder sich selbst stressen?
Also ich glaube, zum einen ist das wahrscheinlich ein Phänomen, was in meinem Kopf abläuft. Das kann ich nicht so erklären. Ich mag stressige Situationen und der Stress entspannt mich dann. Ich habe auch heute, saß ich mit einer Freundin zusammen und ich hatte mich gerade aufgeregt und habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal einen ganz starken Espresso zum Runterkommen.
Du hast ein Paralleluniversum.
Aber es ist ja auch eigentlich total logisch. Also wenn eine Situation stressig ist und die Anforderungen hoch sind, dann ist ja die einzige Möglichkeit, dadurch gut durchzukommen, wenn man sich fokussiert. Also wenn man noch mehr Stress produziert und anfängt, hektisch irgendwelche Entscheidungen zu treffen, dann macht man die Situation ja in der Regel schlimmer. Deswegen sich einfach mal dann zurückzulehnen und zu gucken, wo fange ich denn jetzt gerade an, ist, glaube ich, total wichtig. Oder auch in Phasen, wo es eigentlich zu viel Arbeit gibt. Da ist meine Herangehensweise auch, und das sage ich auch immer meinem Team, wir machen jetzt das, was wir schaffen können und was am wichtigsten ist. Und fangen jetzt nicht an, dass wir alles gleichzeitig und alles schlecht machen. Das ist nämlich auch keine Variante. Und ich finde, dieses dann eher mal zu gucken, was machen wir jetzt nicht, das finde ich total wichtig.
Also innere Ruhe Nummer eins?
Ja, das ist Nummer eins.
Wir sind noch nie so weit gekommen.
Ich glaube, mein riesiger Idealismus, wie würde ich den beschreiben? Ich meine, man könnte als Feministin ja, oder auch wenn man jetzt auf die Welt guckt, ja auch wirklich total depressiv werden und sagen, alles geht den Bach herunter. Aber ich glaube, ich habe einfach immer noch diesen Funken Glauben daran, dass Menschen eigentlich Wesen sind, die auch positiv die Welt gestalten können, und dass es immer irgendwas gibt, was man zum Guten verändern kann. Also ich glaube, wenn man diesen Idealismus nicht hat gerade, dann kommt man wahrscheinlich schwer durch die Welt. Aber ich glaube eigentlich immer, dass sich Dinge positiv verändern lassen, auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Aber ich bin, glaube ich, keine Schwarzmalerin.
Ist da was Übertragbares mit dabei, was du mitgeben kannst?
Als Tipp, wie man idealistisch bleibt.
Kleiner Tipp am Rande.
Ich glaube, das ist eher ein Mantra. Also ich kann ja nicht mit Sicherheit sagen, ob alles tatsächlich besser wird, aber ich glaube daran zu glauben, dass es möglich ist.
Dass alles besser wird.
Vielleicht ist das auch nur eine Annahme, dein Idealismus auch was damit zu tun, dass du aktiv bist bei vielen Themen? Oder würde das eher zum Gegenteil führen, weil du merkst, viele Dinge bewegen sich langsamer.
Die bewegen sich ja sehr langsam, aber vielleicht ist der Idealismus auch eine Überlebensstrategie, den man braucht, wenn einem gesellschaftlicher Wandel wichtig ist. Was könnte Nummer drei sein?
Keine Ahnung. Ich kann auch antworten für dich.
Ja, das wäre da ganz interessant mal. Was ist denn deine Sicht, Isa? Oder was glaubst du?
Auf Theresa.
Ja, ja, was ist denn, was siehst
Theresas
du?
Theresas Stärken.
Welche Fähigkeit siehst du in Theresa, die sie dahin gebracht hat, wo sie ist?
Die Liste ist lang. Mir würde ganz viel einfallen. Ja, aber
eins,
um die Nummer drei zu finden.
Genau. Ich bin ja katholisch und deswegen sehr bescheiden.
Deswegen gibt es nur zwei heute und nicht drei.
Genau.
Das dritte hast du Isa gegeben.
Das würde mich sehr interessieren.
Hast du geteilt?
Mir fehlt das Wort, ehrlich gesagt, dafür. oder für diese Eigenschaft. Du bist sehr, und ich glaube, das hat dazu beigetragen, oder das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Du bist sehr umarmend, was Menschen betrifft, und sehr interessiert an Menschen. Du hast das vorhin mehrmals auch schon im Gespräch gesagt, dass du ein tiefliegendes Interesse an Menschen hast. Und ich glaube, das ist wichtig für den Beruf der Journalistin, das ist wichtig für den Beruf oder für die aktivistische Arbeit. Und ich finde, das ist eine der Eigenschaften, die dich ausmacht und die dich zu einer tollen Person macht, weil du einfach, wenn du auf Menschen zugehst, denen dieses Gefühl gibst, ich habe ein Interesse an dir und ich möchte dich besser kennenlernen und deine Geschichte besser kennenlernen.
Ich würde sagen, Großzügigkeit. Also ist, glaube ich, erkennbar an den Momenten oder an den Beschreibungen, die du heute geteilt hast. Das ist sozusagen das, also so nehme ich dich auch wahr, und wir haben jetzt nicht tagtäglich, aber wir haben eigentlich super selten miteinander zu tun, aber man sieht dich ja, du bist ja sehr präsent, und man sieht immer, entweder du gibst was, ne? Du gibst eine Meinung, du gibst einen Rat, du gibst Anstöße und so. Ich glaube, das verbringst Zeit, also dieses Umarmen ist, glaube ich, Großzügigkeit.
Ja, danke schön. Aber was du, Isa, beschrieben hast, ist tatsächlich auch ganz interessant, und das ist so eine Fähigkeit. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie man sie nennt oder wie man sie trainiert. Und die bringt mir unheimlich viel bei der journalistischen Arbeit, dass ich anscheinend irgendwie dieses Talent habe, vielleicht auch durch das Zuhören, dass mir Leute Sachen erzählen, die sie auch eigentlich gar nicht erzählen wollen. Und ich das hinkriege, dass sie sich sehr stark öffnen. Mhm. Und ich gehe verantwortungsvoll damit um. Das ist mir total wichtig. Also ich würde nie Informationen verwenden, oder gerade wenn Leute mir was erzählen, glaube ich, gehe ich sehr verantwortungsvoll und sensibel damit um. Und das wissen die Menschen vielleicht auch, dass wenn sie mir etwas erzählen, das bei mir in guten Händen ist.
Wir haben ja eine Rubrik eingeführt, vor 4 Monaten vielleicht, wo wir sozusagen unserem aktuellen Gast zum einen die Frage des vorherigen Gastes oder der vorherigen Frau im Interview stellen. Und wir hatten vor ein paar Wochen Janina Kugel auf der Bühne, Vorstand bei Siemens, total spannende Frau, die die Frage bekommen hat, welche Frage würdest du unserem nächsten Gast stellen, ohne
nicht
zu wissen,
genau.
Ja, ohne zu wissen, dass bei uns Theresa im Wohnzimmer, Esszimmer sitzt. Und sie hat die Frage gestellt, würdest du den gleichen Beruf wieder wählen, wenn du nochmal entscheiden könntest, müsstest?
Die große Frage ist ja, was ist eigentlich mein Beruf? Also, weil ich bin ja ein Hybrid. Also oder was ist meine Berufung? Also ich glaube, ich würde immer wieder Feministin werden. Und ich glaube, das würde jeden Beruf, den ich ergreife, auch durchziehen. Und ich bin ja Journalistin, Autorin, ich habe schon als Politikberaterin gearbeitet und bin, glaube ich, in der Beziehung auch sehr offen, wohin es mich noch führen wird. Und habe ja gar nicht so diesen einen Beruf, den ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens machen werde, was ja auch Charakteristik der aktuellen Zeit ist, dass wir vielleicht noch ganz viele verschiedene andere Berufe haben werden. Aber ich glaube, diese feministische Linie, die wird sich wahrscheinlich durch alles ziehen. Das wäre wahrscheinlich auch immer so geworden. Ich wollte ja eigentlich Kunst studieren und durfte nicht.
Warum durftest du nicht?
Weil meine Eltern mir gesagt haben, wenn du Kunst studierst, dann bist du auf dich alleine gestellt. Und ich hätte kein BAföG bekommen, und das war dann alles sehr komplex. Okay. Deswegen habe ich nicht Kunst studiert.
Vielleicht in ein paar Jahren, wer weiß.
Ja, und mein erstes Studium war ja Veterinärmedizin. Ich wäre bestimmt auch eine gute Tierärztin geworden.
Wir kommen zum zurück zum Thema aktivistisch arbeiten für den Tierschutz.
Ja, ja. Genau, aber wahrscheinlich wäre ich dann feministische Tierärztin, ich habe keine Ahnung.
Okay, wenn du jetzt nicht weißt, wer unser nächster Gast oder unsere nächste Frau im Interview ist, welche Frage würdest du stellen?
Ich würde sie fragen, was wünschst du dir von deinen Mitmenschen, was du gerade von ihnen zu wenig bekommst?
Sehr gute Frage. Es wird spannend, die Antwort. wir sind eigentlich kurz vorm Ende und die Frage ist wahrscheinlich redundant, weil die meisten dich kennen und wissen, wo sie dich finden, aber wenn du jetzt Hörerinnen und Hörer auf bestimmte Kanäle leiten wollen würdest, wo sie dich und deine Arbeit noch besser
Selbstvermarktung
ja, finden können.
Nee, Interesse, also einfach dem Interesse.
Ja. Achso, ja, ich lebe ja auf Twitter. Immer noch. Ich bin da ja schon seit über 10 Jahren und deswegen habe ich die positiven Seiten dieses Netzwerkes auch noch immer im Herz. Und
schade, dass ich eigentlich keine Kontakte mehr wenig Kontakte zu meinen Twitter-Kollegen habe. Dann müsstest du nämlich eigentlich mal einen Kuchen und eine Party oder so bekommen für die Treuepunkte.
Ja. Was gibt dir Twitter heute noch nach 10 Jahren?
Ach, Twitter ist auch manchmal anstrengend, aber ich glaube, ich habe einfach dieses Gefühl von der ersten Zeit auf Twitter noch im Kopf und das war sehr positiv und ich habe eben die Interaktion da auch immer noch. Also das habe ich ja, oder das wurde ja damals privat genutzt. Das war so ein Nachfolger von MySpace und das war halt so ein Mini-Tagebuch mit der Herausforderung, schöne Sätze in 140 Zeichen zu schreiben und bei Twitter sind eben total viele Freundinnen und Freunde von mir, die mir total am Herzen liegen und von denen ich gerne lese, was sie so über den Tag machen. Halt auch so redundante Status-Updates, wo sich heute Leute wundern, warum schreibt man das denn ins Internet? Für mich ist es aber völlig logisch, weil ich einfach aus dieser Zeit stamme und ich erinnere eben noch die Zeit auf Twitter. Da gab es keine Journalisten auf Twitter und keine Politiker. Also ich erinnere sehr gut die Bundestagswahl 2009. Da habe ich noch beim Freitag gearbeitet. Und das war ja eine sehr deprimierende Bundestagswahl. Das war auch die komische Elefantenrunde, glaube ich, damals. Aber da ist den ganzen Abend auf Twitter nichts passiert, weil es gab ja keine Politiker, die auf Twitter aktiv waren und keine Journalisten.
Und soll ich dir eine Anekdote erzählen? Ich habe meine Masterarbeit über diese Wahl geschrieben zum Thema Twitter.
Also das kann man sich ja heute einfach gar nicht mehr vorstellen.
Das heißt, mein Resultat war politische Diskussion. Gab's nicht.
Nee. Und deswegen, Twitter ist für mich einfach noch so relevant, weil da meine Freundinnen und Freunde sind. Und ich habe eine meiner besten Freundinnen tatsächlich auf Twitter kennengelernt. Und noch ganz viele andere Menschen, mit denen ich zuallererst Kontakt über Twitter hatte und sie dann irgendwann in echt kennengelernt habe. Deswegen verstehe ich auch einfach, was digitale Kommunikation und soziale Netzwerke wirklich in der Lage sind. Und deswegen bin ich da auch noch immer und hänge da die ganze Zeit ab. Und mich erreicht man da auch tatsächlich immer am schnellsten. Ich habe einen Berg Visitenkarten, der nicht kleiner wird. Ich teile sie so ganz manchmal aus und sage aber immer dazu, also wenn du mich wirklich erreichen willst, dann schreib mich auf Twitter an, weil ich sehr selten auch an mein Telefon gehe und viel zu viele E-Mails bekomme und ich finde Twitter einfach ein super Weg, um da zu kommunizieren und da schreibe ich ja auch ganz viel und kommentiere. Also ich glaube jetzt in den 11 Jahren, in denen ich auf Twitter bin, habe ich wahrscheinlich in reinen Tweets schon 3 Bücher geschrieben. Und ich habe ja noch keins geschrieben.
Kommt noch.
Genau, es kommt noch.
Die sind alle im Kopf schon.
Genau, also man kann mit mir in Kontakt auf Twitter bleiben. Ich schreibe ab und an auch längere Texte und spreche auf Konferenzen. Und vielleicht schreibe ich ja dieses Jahr auch endlich mal das erste Buch.
Und bis im Fernsehen.
Was ist dein Nutzername auf Twitter? Immer noch Fräulein Tessa?
Immer noch Fräulein Tessa. Fräulein, das habe ich auch nie in etwas Seriöseres geändert.
Fräulein unterstrich Tessa, ne?
Genau.
Ja.
Ich glaube, das werde ich auch einfach nie ändern, weil das ist halt mein Internetname der ersten Stunde.
Und ich glaube, wir haben uns zu der Zeit auch kennengelernt, glaube ich, zu der Twitter-Zeit und damals noch bei Knicken und ich glaube mit Jan auch im Picknick damals, im Club hier in Berlin. knicken? Kommt das bald wieder? Kommt das mal wieder?
Muss ich mal mit Jan sprechen. Also Jan und ich haben ja tatsächlich dann zusammen auch beim Freitag gearbeitet und Jan ist da ja immer noch seit 10 Jahren. Und der Freitag macht ja auch einfach ganz tolle Sachen. Vielleicht arbeiten wir ja irgendwann mal wieder zusammen. Also ich würde sofort wieder mit ihm zusammen arbeiten, das auf jeden Fall. Und der Blog oder das Blog hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen dahin gebracht, wo ich heute bin, weil ich wäre ohne das Bloggen nicht Journalistin geworden. Ohne das Blog hätte ich nicht die erste Stelle beim Freitag bekommen. Also das, was Jan und ich da damals in unserer WG-Küche uns ausgedacht haben, das hat mein Leben verändert. Also danke, Jan.
Shoutouts, Jan.
Danke dir.
Danke dir.
Danke euch.
Du warst super großzügig mit deiner Zeit.
Und mit deinen Erzählung. Geschichten und mit deinen Ratschlägen. Und Jochen Wegner und Christoph Amend, zieht euch warm an. Wir kommen nach euch nach. Ja, danke. Danke ja, dir. Dank. Das war ein tolles Gespräch.
Danke euch.
Dir alles Gute. Vielen Dank an Theresa Bücker und danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge mit der Hebamme Sisi Rasche rein oder mit Journalistin und Aktivistin Kübra Gümüşay oder einer unserer ersten Episoden mit Unternehmerin Verena Pausdauer.
Ja, und wenn ihr mehr von Theresa lesen wollt, dann folgt ihr doch einfach mal auf Twitter. Ihr habt gehört im Gespräch, sie ist eine Fulltime-Twitter-Userin und am besten über Twitter erreichbar. Also, ihr findet Theresa auf Twitter @fräulein_tessa und dort könnt ihr natürlich auch all ihre Texte und vor allem Gedanken lesen. Die Links haben wir euch auch in die Shownotes gepackt und dort findet ihr auch noch einige Links zu den Büchern, über die wir gesprochen haben. Wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Menschen wie ihr, wie du diesen Podcast hört und deswegen wäre es uns natürlich eine super Freude, wenn ihr auf iTunes zum Beispiel uns ein Sternchen oder vor allem mehrere Sternchen gebt und ein Kommentar hinterlasst, wie euch die Episode gefallen hat. Und auf Feedback freuen wir uns natürlich auch immer oder auf Gästevorschläge.
Ja, vielen Dank dafür und auch vielen Dank an unseren Partner dieser Folge, Schieß Mercedes, für die Unterstützung. Ihr könnt euch super gerne bei uns melden über Social Media. Auf Instagram sind wir sehr aktiv. Ihr findet uns unter @rawmodels oder auch auf Twitter @rawmodels. Dort könnt ihr natürlich auch super gerne diese Episode mit euren Freundinnen und Freunden teilen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euch bis dahin alles Gute, euer David.
Und eure Isa.